Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Es gibt in Deutschland nicht mehr ganz so viele Hemden- und Blusenhersteller, aber eine der traditionsreichsten Firmen ist Seidensticker. Seit mehr als 100 Jahren behauptet sich das Bielefelder Unternehmen erfolgreich am Markt. Und wir sprechen heute mit der Chefin. Und sie ist eigentlich Juristin, Mutter von zwei Kindern und Chefin von Seidensticker. Herzlich willkommen hier bei Biz & Beyond, Silvia Benzinger.
Ja, vielen Dank.
Hallo, Frau Dr. Benzinger.
Danke.
Frau Benzinger, Hemden und Blusen, seit der Homeoffice-Phase, also während der Corona-Zeit, ist das ja so ein ganz spezielles Thema. Trägt man das denn noch so intensiv wie früher?
Ja, tatsächlich haben wir während Corona natürlich deutlich federn lassen müssen. Also nicht nur, dass die Geschäfte ja alle geschlossen werden mussten, unsere Kunden, also Wholesale-Kunden und auch unsere eigenen Geschäfte geschlossen werden mussten, sondern auch tatsächlich das Produkt Business Hemd, Business Bluse an Relevanz total verloren hatte. Also selbst Banker, mit denen man dann per VC Termine hatte, saßen plötzlich im Hoodie oder im Shirt da und hatten also kein Hemd mehr an. Das hat uns natürlich schon auch zu denken gegeben, ganz, ganz klar. Und wir haben es in den Absätzen und Umsätzen natürlich stark zu spüren bekommen. Wir haben dann reagiert, haben weitere Produktgruppen angepasst. Wir nennen das in der Branche Casualisierung. Aber haben zum Glück festgestellt, dass als sich das ganze Thema Corona erholt hatte, auch das Hemd sein Comeback hatte. Also wir hatten da sogar einen starken Nachholeffekt gesehen, insbesondere im Anlassbereich. Also alle sozusagen Feierlichkeiten, Konfirmationen, Hochzeiten, all das, was ja dann lange nicht stattgefunden hat, wurde nachgeholt und da hat sich das Hemd deutlich erholt. Und wir sehen auch jetzt im Businessbereich wieder, dass Herren und auch Damen mit Hemden und Blusen tatsächlich ins Büro kommen und auch in den Videokonferenzen sitzen.
Jetzt sehen Sie die Zuhörer nicht, aber wir sehen uns per Stream. Sie tragen heute keine Bluse.
Nee, tatsächlich trage ich von Seidensticker teil. Ich habe also im Büro immer tatsächlich Seidensticker an, immer. Mindestens ein Teil an mir ist immer von Seidensticker. Ich habe heute ein Seidensticker-T-Shirt an.
Prägen Sie Stil oder passen Sie sich Stilrichtungen an? Ich weiß, so 15 Jahren, als ich Fernsehen angefangen habe, habe ich immer Kleider getragen oder Kostüme. Und da kam so oft das Feedback, so kannst du nicht über Business reden, da nimmt dich ja keiner ernst. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Heute ist es eigentlich relativ verbreitet. Gibt es heute noch solche Standards? In den 80ern gab es ja mal das Power-Outfit.
Also meine Wahrnehmung der Dinge ist, und unser Kreativbereich source das natürlich noch viel mehr, wo gehen Trends hin und was ist ein Modediktat. Also unsere Auffassung dazu ist, dass ein Modediktat nicht unbedingt mehr stattfindet. Auch im Businessbereich kann man sich sehr unterschiedlich kleiden. Es ist eher eine Frage von Persönlichkeit, was möchte ich? Seidensticker an sich ist, ich will nicht sagen Fashion Follower, aber natürlich werden die Trends doch eher von den Luxusmarken gesetzt und wir folgen dem Trend. So wie auch zum Beispiel Zara ja sehr, sehr schnell daran ist, zu kopieren und Trends mitzugestalten, sehen wir uns auch als diejenigen, die nicht unbedingt vielleicht die allerneuesten Trends setzen, aber sehr schnell auf Trends reagieren und die dann eben auch anbieten. Zum Thema Modediktat bin ich total bei Ihnen. Ich selber gehe da auch nicht mit. Also ich ziehe mich immer so an, wie ich es für mich gerade passend finde. Egal, ob ich jetzt Banker oder Modeleute treffe oder ich folge meinem Gefühl, wie fühle ich mich jetzt richtig für den Termin und lass mir da auch wenig vorschreiben. Und auch ich, meine Erfahrung ist, dass das am besten funktioniert, wenn man sich einfach authentisch gibt und das kann andere dann vielleicht mal passend finden und auch eher unpassend, aber so fühle ich mich am wohlsten.
Sie hatten jetzt Trends angesprochen. Welche Trends sehen Sie denn beim Herrenhemd beziehungsweise der Bluse?
Also Herrenhemd ist ja ein eher konstantes Produkt. Da kann man ganz ehrlich sagen, sind Trends jetzt nicht so prägend. Im Businesshemd geht immer, immer, immer das weiße und blaue Hemd am allerbesten. Natürlich gibt es Kunden, die wollen mal einen Blümchendruck oder irgendeinen Druck oder eine bestimmte Farbe, aber das sind dann eher Liebhaber.
Seidensticker ist ein Familienunternehmen, Eigentümer geführt, wobei Sie die Geschäftsführerin sind. Es gibt das Unternehmen schon seit 100 Jahren. Sie sind seit vielen Jahren, über einem Jahrzehnt dabei. Wie muss man sich das vorstellen? Wie unterscheidet sich eine Tätigkeit in einem solchen Unternehmen von einem, ich sag mal, normalen Standardunternehmen, was ein bisschen anonymer ist wahrscheinlich?
Genau, wir sind ein Familienunternehmen und auch die Familie ist ja noch Bestandteil des Unternehmens. Also Gerd Oliver Seidensticker und Frank Seidensticker sind in der Geschäftsführung auch hier. Das heißt, die Familie gibt seit über 100 Jahren das Wertesystem vor. Ja, also die Unternehmenskultur ist sehr, sehr stark geprägt durch die Familie Seidensticker. Und das ist eine Besonderheit, ein Vorteil, auch wirklich ein Asset des Unternehmens, und macht das Arbeiten hier sehr verlässlich und sehr nachhaltig. Also nachhaltig zum einen im Sinne, wie man es kennt und möchte, dass wir wirklich auf Ressourcen achten, dass wir auf besonders gute Arbeitsbedingungen achten. Wir haben ja auch Produktionsstätten in Asien und da steht der Name Seidensticker, so heißt die Familie ja auch tatsächlich, natürlich für Qualität, für Verlässlichkeit, für Vertrauen. Und so leben wir auch hier in dem Unternehmen seit über 100 Jahren, dass eben dieses Wertesystem von der Familie vorgegeben wird und auch jede Art von Fremdmanagement sich diesem Wertesystem unterwirft. Und unterwirft hört sich jetzt negativ an, sondern sich dazu committet und das auch lebt und leben möchte.
Ist das ein Zufall, dass die Familie Seidensticker heißt oder lässt sich das historisch zurückverfolgen, dass die Familie immer in der Textilwirtschaft tätig war?
Nein, tatsächlich der Gründer, Walter Seidensticker, 1919 das Unternehmen gegründet, hieß einfach schlichtweg Walter Seidensticker und passt einfach natürlich toll zu dem Produkt, das stimmt. Es wird immer wieder gefragt, ob das irgendwie aus der Historie heraus auch noch begründbar ist, aber es ist von ihm sozusagen der Urstein gelegt und so passt der Name tatsächlich gut zum Produkt.
Jetzt ist die Textilbranche ja sehr von Umbrüchen geprägt. Viele Unternehmen gibt's gar nicht mehr, die sind pleite gegangen. Wie halten Sie sich über Wasser? Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Oh, das ist ein ganzer Blumenstrauß natürlich an Maßnahmen, ne, die da reinspielen. Das ist jetzt gar nicht so in 3 Minuten zu beantworten, was da alles richtig und falsch gemacht werden kann. Fakt ist, man muss tatsächlich sehr, sehr, sehr genau drauf gucken, wo laufen einem die Kosten hin. Das ist immer wieder ein Riesenthema, also auf Beschaffungsseite, Personalkosten, das ist ein großer Block, den man wirklich immer wieder auf den Prüfstand setzen muss. Logistikkosten, das sind einfach zahlreiche Themen, die zum Beispiel auch nach Corona wahnsinnig explodiert sind. Also da muss man natürlich immer kaufmännisch drauf gucken, auf der anderen Seite aber auch markenstrategisch drauf gucken, wie richte ich das Unternehmen in die richtige Richtung aus, was sind die gesellschaftlichen Trends, wo entwickelt sich Mode hin, zum Beispiel E-Commerce. Ja? Also wer da verschlafen hat, sage ich jetzt mal, zum richtigen Moment aufzusetzen und wirklich in diese Systeme zu investieren, und das ist ein großes Investment, da wird es dann schwierig, das nach hinten raus aufzuholen. Also man muss schon immer ganz, ganz genau schauen, wo gehen die Technologien hin, wo gehen die Trends hin, wo geht die Mode hin, wo geht auch Innovation hin, was gibt's für Stoffe, gibt's da irgendwas, wo man drauf achten muss. Und meiner Meinung nach ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht als Geschäftsführer meint, man wäre der einsame Cowboy und kann das alles super gut selber im Blick haben, sondern aus meiner Perspektive ist immer ganz wichtig, tatsächlich in den Teams echte Spezialisten zu haben. Also da wirklich auf Know-how zu setzen, innerhalb der Belegschaft da ganz stark zu investieren in gute Köpfe, die in ihren Bereichen einfach Spezialisten sind. Und da geht's nicht mehr um patriarchalische Denke, also auch die Familie ist da ganz weit von weg, zu sagen, so wir entscheiden hier alles und wir wissen alles, sondern da setzen wir auf eine sehr, sehr gute Teamstruktur.
Wie kommt Ihr mittelständisches Unternehmen mit der Politik zurecht gegenwärtig? Also Stichwort Energiekosten, Bürokratie, Planungssicherheit.
Das ist kein einfaches Thema, wenn ich ehrlich bin. Also wir sehen einfach, dass die politischen Umstände, und das macht uns am meisten zu schaffen, zu sehr, sehr starken Konsum ja, wie soll ich sagen, Konsumzurückhaltung führen. Ja, also die Unsicherheit in der Bevölkerung, was passiert, wo geht das Geld hin, habe ich überhaupt im nächsten Jahr noch einen Job, wie entwickelt sich das alles? Das führt natürlich zu einer großen Unsicherheit und führt nicht unbedingt zu einer bestimmten Freude, jetzt gerade Geld für Klamotten auszugeben. Das spüren wir schon. Wir spüren Frequenzrückgang in den Städten, dass da sich auch einiges tut. Wir haben natürlich politische globale Herausforderungen sehr, sehr stark zu spüren mit der Ukraine-Krise, das Thema Russland. Auch jetzt die Frage, wie entwickelt sich USA politisch weiter? All diese Themen sind ein Riesenfeld, weil wir ja auch sozusagen noch Hersteller sind. Ne? Also was passiert mit China? Was ist an den ganzen Beschaffungsmarkt Richtung China los? Das ist schon sehr komplex. Also wenn man denkt, mein Gott, Hemden und Blusen verkaufen, das kann ja so schwierig sein, muss man schon sagen, das ist schon ein ziemlicher komplexer Apparat, den man da in Summe im Blick hat. Und die politische Situation, offen gestanden derzeit, das werden Sie wahrscheinlich von anderen Wirtschaftsunternehmen auch können, macht es einem gerade nicht unbedingt leichter.
Haben Sie Hoffnung, dass das mal wieder besser wird? Oder sagen Sie, wir müssen jetzt soweit unsere Kosten runterfahren, dass wir da einigermaßen downsize durchkommen?
Beides. Genau beides. Ich sage nicht das eine oder das andere. Ich habe die Hoffnung, dass es wieder besser wird, weil ich immer auch ein sehr optimistischer Mensch bin. Und trotzdem musst du die Kosten im Blick haben und downsizen und sagen, okay, wir müssen uns tatsächlich auf Krise einstellen. Krise ist Normalität geworden für uns und müssen unsere Kosten und unseren Umsatzabsatz so im Blick haben, dass wir auch auf etwas geringerem Level gut zurechtkommen.
Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten an die Politik, welcher wäre das?
Also das ist, die Wünsche kennen Sie alle, ja. Das ist tatsächlich Abbau der Bürokratie, Energiekosten in den Griff kriegen, Stabilisierung der politischen Situation, innen- und außenpolitisch. Im Grunde geht es, glaube ich, darum, wie geben wir der Bevölkerung das Vertrauen zurück, in einem stabilen Land zu wohnen, ja, in einer Stabilität zu wohnen, wo wir ein gutes Gefühl haben, dass die Wirtschaft im Einklang steht mit den Bedürfnissen und den sozialen Herausforderungen der Bevölkerung. Und das ist, würde ich sagen, und zeigen ja nun auch die Wahlen, die aktuellen, die wir haben, dass das aus den Fugen geraten ist. Das Vertrauen ist nicht mehr da. Das führt tatsächlich für uns Wirtschaftsunternehmen auch zu erheblichen Schwierigkeiten. Bei allen konkreten Wünschen, die man da alle haben kann, ist, glaube ich, das Thema Vertrauen in die Politik das Key-Thema Nummer eins.
Einige eigentümergeführte Unternehmen haben sich explizit politisch geäußert in letzter Zeit, und zwar besonders kritisch einer bestimmten Partei gegenüber, nämlich der AfD. Würden Sie sowas auch machen oder sagen Sie, da halten wir uns lieber raus?
Wir haben uns als Familienunternehmen dazu committed, uns politisch erstmal rauszuhalten.
Sind Sie nur vom deutschen Absatzmarkt abhängig oder verkaufen Sie international?
Nein, wir verkaufen international. Unser stärkster Markt ist natürlich der Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind auch sehr stark in Frankreich tatsächlich positioniert. Wir sind stark in Skandinavien, auch Benelux und gehen jetzt tatsächlich sogar auch Richtung USA. Erstmal auch im Private-Label-Geschäft, also sind Sie auch Hersteller. Aber auch im Markenbereich haben wir jetzt Export Kanada, USA auf dem Schirm.
Aber dann leben Sie ja von dem Label Made in Germany und das könnte Schaden nehmen, wenn das hier politisch weiter aus den Fugen gerät, oder?
Ja, total. Also da, politisch weiter aus den Fugen geraten ist keine Option. Das sehe ich so tatsächlich als sehr kritisches Thema an.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie mit Menschen sprechen? Sie haben ja wahrscheinlich einen geschulten Blick. Wenn Sie mit Politikern sprechen oder Politikerinnen, achten Sie da aufs Hemd oder auf die Bluse und sagen Sie sich manchmal, oh Gott, was hat der denn an?
Immer, immer. Also erstmal achte ich natürlich, welches Label wird getragen. Das ist immer manchmal ganz lustig, auch wenn so Bewerber kommen, die haben dann irgendwie gar nicht im Blick, dass ich das sofort sehe, dass sie im Zweifel ein falsches Hemd anhaben. Und dann natürlich auch schimpfe, weil das erwarte ich dann schon, dass wenn man sich für ein Unternehmen bewirbt, dass dann auch das richtige Hemd getragen wird oder Bluse. Da gucke ich natürlich drauf und sehe auch, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich kommentiere es nicht immer, nur wenn ich gefragt werde, dann kommentiere ich allerdings ehrlich. Aber sehe natürlich das schon, ja.
Eins Ihrer Themen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie haben ja eine Top-Karriere gemacht, also bewundernswert. Und Uli sagt es eingangs, Sie haben auch zwei Kinder. Wie haben Sie das gemacht und welche Art von Politik setzen Sie in Ihrem Unternehmen in dieser Hinsicht durch?
Ja, tatsächlich fange ich vielleicht mit der zweiten Frage an. Was setzen wir da durch oder welche Maßstäbe setzen wir da an? Wir sind ein sehr familienfreundliches Unternehmen. Also es war für mich immer eine Herzensangelegenheit, weil ich selber hier die Chance bekommen habe, Beruf und Familie zu kombinieren, das auch natürlich anderen Mitarbeitern zu ermöglichen. Wir haben eine 75-prozentige Frauenquote. Das liegt stark an der Branche. Mode ist eben doch immer noch sehr frauengeprägt. Und ich sehe es als ein sehr wesentliches Asset an, dieses Know-how auch wirklich im Unternehmen zu halten. Also auch wenn die Frauen rausgehen, Elternzeit nehmen, möchte ich und möchten wir, also auch die Familie Seidenschicker und auch meine Geschäftsführerkollegen, es ermöglichen, dass kein Karriereende ist, sondern dass es tatsächlich auch nach der Elternzeit hier für die Mitarbeiter weitergehen kann. Das gilt sowohl für Väter als auch für Mütter. Also auch mittlerweile nehmen ja Väter Elternzeiten. Das ist auch kein Karrierekiller mehr, wenn die diesen Wunsch äußern, sondern wir versuchen da wirklich Möglichkeiten zu finden, das auch zu ermöglichen. Ich selber bin ja schon ein Tuck älter, also ich bin jetzt 48. Und als ich, mein Sohn wird bald 17, als ich in der Situation war, war das noch nicht so selbstverständlich, ehrlich gesagt. Da hat sich in den letzten Jahren auch schon einiges getan. Bei mir war das noch so, sie ist jetzt auch noch Mutter und jetzt will sie auch noch arbeiten. Das war etwas ungewöhnlicher noch. Und in meiner Position, die ich vor Seidenschicker hatte, war das ehrlicherweise undenkbar, weiter Karriere anzustreben als Mutter. Die haben mir relativ nahegelegt, so, naja, wenn du jetzt schwanger bist, also dann entweder du gehst, sortierst dich da irgendwo in der Rechtsabteilung ein oder such dir mal einen anderen Job. Das war so sehr offen kommuniziert. Ich habe mir dann einen anderen Job gesucht und muss sagen, dass das die beste Entscheidung war. Also hier hatte ich eben die Möglichkeit, beides in den Griff zu kriegen oder beides auch irgendwo haben zu dürfen. Und das ist nicht einfach. Das war auch damals noch alles gar nicht so selbstverständlich mit Kinderbetreuung und Kitas und was da alles heute so geht. Aber toi, 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 ich hatte ein ganz gutes Setup und irgendwie hat es dann geklappt, genau.
Wie halten Sie die Balance zwischen dem Job als CEO und Ihrem Privatleben, dem der Mutter?
Also ich liebe meine Arbeit sehr. Das ist wahrscheinlich das, was mir Kraft gibt. Und ich liebe auch meine Mutterrolle sehr. Meine Mutterrolle hat absolute Priorität, da bin ich sehr offen. Das heißt, sollte irgendwas mal jemals dagegen sprechen, würde ich mich immer für meine Familie entscheiden. Meine Familie steht an erster Stelle. Bisher, toi, 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 kriege ich es gemanagt und gehandelt. Und die Balance zu halten, geht wahrscheinlich ein bisschen auf Kosten der eigenen Bedürfnisse, wenn ich ehrlich bin. Also wenn mich jemand nach einem Hobby fragt, dann muss ich immer fast lachen. Dann denke ich mir, wann soll ich denn noch ein Hobby machen? Also Golf spielen oder was andere halt so machen. Reiten gehen, keine Ahnung. Das tue ich alles nicht. Also mein Hobby sind die Kinder und die Arbeit. Und jetzt werden die Kinder größer. Also sind jetzt, wie gesagt, mein Sohn wird 17, meine Tochter ist 13. Es wird alles viel, viel leichter, weil die ja auch jetzt sich viel mehr selber für sich kümmern und mit sich sind und mich auch gar nicht mehr so brauchen. Aber ich habe eben sehr wenig Raum für weitere Tätigkeiten. Also dann gehören ja zu so einer Rolle, die ich nun mal beruflich habe, auch Beiratsaufgaben und sowas alles. Also ich habe dann ja auch noch ein paar Ämter nebenher. Wenn ich die dann alle auch noch irgendwie ernstzunehmend erledigen möchte, dann ist da nicht mehr viel Raum.
Ein großer Diskussionspunkt hier bei uns ist, can women have it all? Und lange Zeit hat die ehemalige COO von Facebook, Sheryl Sandberg, gesagt, ja, Frauen können Kinder und Karriere haben. Aber dann ist ihr Mann verstorben und dann hat sie gesagt, Moment mal, wenn die Umstände nicht ideal sind, dann ist es eben doch nicht so einfach. Es gibt auch viele andere Stimmen, wie Anne-Marie Slaughter, das ist eine prominente Universitätsprofessorin. Die hat gesagt, nein, Frauen können nicht alles haben. Mit welcher Erwartung, würden Sie sagen, sollten Frauen ins Berufsleben einsteigen?
Also ich, meine Meinung dazu ist, dass das total individuell situationsgeprägt ist. Ja, also das ist das, was ich eben auch sagte. Solange alles in Ordnung sind, also mein Mann ist gesund, meine Kinder sind gesund, so, da kann ich das handeln, weil alles irgendwie zu handeln ist. Sollte jetzt irgendwas schiefgehen, sollte mein Mann einen Unfall haben oder Kinder werden krank oder was auch immer, ich selber werde krank. Alles kann ja irgendwie morgen schon anders aussehen als heute. Meine ich, muss man Prioritäten setzen und dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass man nicht alles haben kann. Das ist eben, ich glaube, da gibt es gar kein richtig oder falsch oder keine Patentlösung, sondern man muss schauen, wie ist denn eigentlich meine Situation? Ja, bin ich vielleicht alleinerziehend? Keine Ahnung, was habe ich für existenzielle Probleme? Muss ich arbeiten? Also immer diese Frage, die wir immer diskutieren, so darf eine Frau, kann eine Frau arbeiten oder kann sie alles haben? Setzt ja voraus, dass das irgendwie eine freie Entscheidung ist, ob ich arbeite oder nicht. Viele Frauen, zum Beispiel mein Mann ist Unternehmer, der hat 200 Frauen in der Produktion, die stellen sich diese Frage überhaupt nicht, ob die das jetzt wollen oder können oder alles haben können. Die müssen arbeiten, dann gehen die nach Hause, dann haben die Kinder, dann haben die den Haushalt, dann waschen die, dann bügeln die. Ja, also ich bin jetzt in meiner Situation oder Sie wahrscheinlich genauso gar nicht diejenigen, die so schlecht dran sind. Also wir haben ja so eine freie Entscheidung, mache ich das oder mache ich das nicht oder wie weit möchte ich es machen oder wie weit will ich arbeiten oder was sind meine Schritte. Oft ist doch eher die Frage eine ganz andere. Ne? Muss ich arbeiten und wie kriege ich es dann eigentlich hin? Also das sollte man auch nicht aus dem Blick verlieren. Also für mich sind die Heldinnen eigentlich die, die gar nicht so viele Möglichkeiten haben, das zu entscheiden, sondern die es einfach machen müssen.
Wie ist denn das bei Ihnen in der Firma, wenn da eine Frau kommt, die sagt, ich habe gerade ein Thema, sind Sie da hilfsbereiter, noch hilfsbereiter als beispielsweise bei einem Mann?
Nein, also ich bin beim Mann, würde ich sagen, genauso hilfsbereit wie bei einer Frau. Ich bin immer dann hilfsbereit, wenn es im Rahmen der Möglichkeit besteht, also wenn ich den Wunsch auch erfüllen kann, ja, wenn es irgendwo geht, weil natürlich sind wir familienfreundlich und sind wir auch wirklich als Familienunternehmen sehr darauf bedacht, Mitarbeiter zu unterstützen. Aber am Ende der Straße sind wir auch ein Wirtschaftsunternehmen und müssen schon schauen, was ist wirtschaftlich möglich. Und da wäre ich immer gleich. Also ich bevorzuge auch nicht Frauen. Das wird mir manchmal unterstellt. Das tue ich gar nicht. Für mich ist es tatsächlich so, wer hat den besten Skill? Ja, also ist es ein Mann, der für die Position gut passt, einfach weil er die Fähigkeiten bringt, die er braucht? Oder passt jetzt eine Frau besser? Ich bin da völlig objektiv und frei anhand der Fähigkeiten, die jemand hat.
Gab es einen Moment in Ihrer Karriere, der Sie besonders geprägt hat?
Tja, da muss ich jetzt mal nachdenken. Also es waren einige natürlich Schlüsselmomente, die sehr prägend waren. Ein erster Sozialplan, den ich machen musste, der hat mich schon sehr geprägt. Da musste ich doch relativ schnell, als ich hier bei Seidenstecke angefangen habe, 3 Monate später wurde mir verkündet, so jetzt müssen wir Kosten reduzieren, wir müssen einen Sozialplan machen, wir müssen Mitarbeiter deutlich entlassen. Ich war damals Chefin der Rechtsabteilung, Personalchefin. Das war also dann meine Aufgabe. Das hat mich schon echt mitgenommen. Ja, das hat mich sehr berührt und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Leider habe ich es dann im Laufe meiner Karriere auch mehrfach machen müssen. Aber so dieses erste Mal tatsächlich Mitarbeiter zu entlassen, das hat mir sehr weh getan und das war auch sehr prägend. Es gibt aber auch schöne Momente, an die ich mich erinnere. Also auch und zum Glück in der Mehrzahl. Also so, wenn man gemeinsam tatsächlich irgendwie einen Erfolg gehabt hat, gemeinsam gesagt hat, boah, das hat jetzt richtig gut geklappt, wir haben einen neuen großen Kunden gewonnen oder wir haben eine tolle Kollektion, die kommt richtig gut an. Das sind auch schöne Momente, die man auch hier dann sehr gemeinsam feiern kann und die mir auch natürlich immer sehr vor Augen sind.
Gibt es irgendwas oder gibt es irgendjemanden, von dem Sie sagen, der hat Sie in Ihrer Karriere inspiriert, der war Ihnen so ein Stück weit Vorbild?
Ja, also die Familie Seinsticker hat mich schon eher auch sehr geprägt natürlich, weil die mir immer wieder sehr viele Möglichkeiten gegeben haben, an mich geglaubt haben, mir Dinge zugetraut haben. Das war sehr prägend. Ich habe im Rahmen meiner Karriere immer auch wirklich tolle Frauen kennengelernt, die schon sehr viel weiter waren als ich und die auch echte Vorbilder waren, was so eine gewisse Lässigkeit angeht im Umgang mit manchen Themen. Einfach zu sagen, mach mal dein Ding. Entschuldige dich nicht permanent, sondern mach so gut, wie du kannst und dann wird es schon okay sein. Also dankbarerweise habe ich immer wieder tolle Menschen getroffen, die einen auf unterschiedliche Weise inspiriert haben. Da fällt mir gar nicht so der eine, der welche ein, also der jetzt so prägend war, aber ganz viele Menschen, die mir viel Mut und Kraft gegeben haben im Laufe der Zeit.
Nochmal im Hinblick zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber insbesondere auch im Hinblick auf Fachkräftemangel. Sie sehen das ja vielleicht auch in Ihrer Firma. Finden Sie, dass die Politik genug macht für die Kinderbetreuung oder besteht da noch Verbesserungsbedarf?
Also ich denke, es kann sich immer noch weiter verbessern, gar keine Frage. Aber da muss ich echt ein Kompliment an die Politik aussprechen. In der Fragestellung, finde ich, ist in den letzten Jahren viel Gutes passiert. Also da wurde sehr viel aufgebaut, da wurde sehr viel möglich gemacht. Da würde ich sagen, können wir uns jetzt gar nicht so dolle beschweren. Da haben auch die Unternehmen in den letzten Jahren viel möglich gemacht, wirklich Flexibilität und Betreuung auch für die Kinder noch anzubieten. Also da ist im Vergleich, wie gesagt, zu den 16 Jahren, als ich so dran war, unheimlich viel passiert. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Spüren Sie Fachkräftemangel auch bei sich?
Ja, das ist schon immer ein Thema, ne? Also gerade in den Bereichen, die alle suchen. Ich sage jetzt zum Beispiel so im E-Commerce-Bereich. Das ist ja jetzt nicht nur für Mode relevant, sondern das ist ja in jeder Branche relevant fast. Also IT-Experten und so weiter, da merkt man schon einen sehr, sehr harten Wettbewerb, absolut.
Wie gehen Sie damit um? Zahlen Sie mehr als andere oder wie machen Sie das?
Ja, Geld ist immer so ein Aspekt, der zieht natürlich, aber das ist gar nicht so, das habe ich den Eindruck, womit man so jeden jungen Menschen irgendwie hinterm Ofen hervorlockt. Also Geld muss stimmen, muss auch wettbewerbsfähig sein, aber man braucht schon auch ein paar andere Themen. Und da ein großes Thema ist dieses Thema Flexibilität bei der Thematik Homeoffice oder Anwesenheit im Büro. Ein Riesenthema.
Und wie handhaben Sie das? Sind Sie da besonders locker?
Nee, also wir haben so eine 2-Tage-3-Tage-Regelung. Also wir sagen 3 Tage im Büro, 2 Tage im Homeoffice. Das ist auch so im Austausch mit anderen Unternehmen so ein relativ gängiges Modell, glaube ich, dass das viele so fahren. Viele sind aber auch ganz remote, also viele sind ja auch komplett im Homeoffice. Das machen wir nicht. Wir haben da, wie gesagt, so ein Zwischenmodell. Und klar, es gibt aber auch Positionen, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand in der IT arbeitet und der sitzt jetzt in Berlin und nicht in Bielefeld, geht das. Aber es gibt natürlich auch Positionen, da geht es eben nicht. Also auch da bleibt immer noch so eine Restindividualität der Entscheidung. Aber das ist ein wichtiges Thema für Mitarbeiter tatsächlich, neben Geld.
Wie macht es die Chefin? Wie oft sind Sie da?
Jetzt bin ich ja auch so ein bisschen so ein Sonderfall, weil ich sehr viel auch unterwegs bin, ne? Also ich bin dann oft nicht im Büro, aber nicht, weil ich zu Hause bin, sondern weil ich einfach irgendwo bin, bei Kunden oder Events oder irgendwo halt unterwegs bin. Ich selber bin in der Regel, wenn ich es schaffe, den Freitag im Homeoffice und auch manchmal auch noch einen weiteren Tag. Ich habe sehr gerne allerdings auch meinen Führungskreis mal bei mir zu Hause auf dem Sofa. Also ich führe sehr gerne mal im 1-zu-1-Gespräch. Deswegen lade ich auch teilweise Termine tatsächlich dann ins Homeoffice ein. Also, dass ich sage, okay, ich bin nicht im Büro, aber ich mache meine Fixtermine zu Hause. Die Leute kommen dann zu mir nach Hause. Aber in der Regel, wie gesagt, bin ich so 1-2 Tage im Homeoffice und den Rest dann im Büro oder eben unterwegs.
Hat das Vorteile, wenn Sie problematische Themen zu Hause besprechen?
Total.
Inwiefern?
Hier ist eine ganz andere Atmosphäre, ne? Also ist ja sehr persönlich dann und sehr in Ruhe, weil natürlich im Büro immer doch so, ups, der nächste Termin. Also muss sich das vorstellen, wenn ich im Büro bin, dann ist ja so ganz getaktet immer schon der nächste Termin wartet schon, jetzt müssen wir wieder abbrechen und dann kommt schon der nächste wieder. Und zu Hause nehme ich etwas mehr Raum, etwas mehr Zeit. Es ist eine andere Atmosphäre, es ist etwas persönlicher. Es ist einfach ein bisschen mehr in Ruhe. Also schwierige Themen lege ich gerne tatsächlich zu mir nach Hause.
Gelingt Ihnen das, Berufs- und Privatleben zu trennen? Oder sagen Sie, nee, mein Fall ist eben ein besonderer Fall, das geht ineinander über?
Geht total ineinander über. Und ich bin auch so ein Mensch, bei mir geht das einfach ineinander über. Also man sieht mir sofort an, man hört es an meiner Stimme, ob es mir gut oder schlecht geht, sowohl privat als auch beruflich. Und ich kann das schwerlich voneinander trennen. Es geht immer ineinander über. Also ich auch im Urlaub ist ein Stück irgendwie immer trotzdem präsent und mache ich ganz, ganz viele Dinge, die irgendwie quasi eigentlich beruflich sind. Aber ich mache auch manchmal bei der Arbeit Dinge, die irgendwie eigentlich privat sind. Also es ist so bei mir so tatsächlich eine Gemengelage.
Gibt es so eine Lebensphilosophie, nach der Sie handeln?
Also grundsätzlich bin ich, wie gesagt, ein sehr optimistischer Mensch. Ich versuche wirklich erstmal positiv auf Dinge zu schauen, auch auf Veränderungen zu schauen, versuche mich dem zu öffnen, neugierig zu sein, offen zu sein. Ich liebe Menschen tatsächlich sehr. Ich bin gerne mit neuen Menschen zusammen. Ich lerne gerne neue Menschen, neue Situationen, neue Städte kennen, und versuche immer das Gute erstmal zu sehen. Ja, also das ist so eine Lebensphilosophie, die ich habe.
Welche Eigenschaften würden Sie sagen, sind heute besonders wichtig, um beruflich erfolgreich zu sein?
Also schon eine gewisse Agilität, würde ich sagen. Sich neuen Dingen anpassen, Veränderungen offen zu sein, also sich dem zu stellen, auch lernen, nochmal neue Dinge zu machen. Also Agilität würde ich als sehr besonders wichtig ansehen. Ja, das ist vielleicht der Key-Schlüssel. Also Agilität als eins, aber es gibt natürlich auch weitere Faktoren. Also das Thema offen sein für neue Technologien ist sicherlich auch ein sehr wichtiges Thema. Auch da bin ich gar nicht die Beste von allen. Also ich sage immer auch, nee, nicht noch ein neues Programm, und weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt mir noch aneignen will, aber das sollte man schon auch tun. Und dieses Thema Leadership, also sich mit diesen Themen zu beschäftigen, halte ich auch für extrem wichtig für eine gute Führungskraft.
Was raten Sie Ihren Kindern? Also jetzt sind die 17 und 13, werden irgendwann Flügge. In welche Richtung gehen die und was geben Sie denen mit auf den Weg?
Das Wichtigste ist, und das meine ich so wirklich als Mutter, wie ich sage, dass die wirklich versuchen rauszufinden, was sie gerne machen. Also dieses Thema Berufsleben ist ja so ein langes, das kann man sich ja so als junger Mensch nicht vorstellen, dass man irgendwie sein Leben lang dann irgendwas macht, dass man wirklich schaut, was ist mein Talent, wo habe ich Freude, kann ich irgendwas besonders gut, und das versuchen auszuprägen. Nichtsdestotrotz bin ich auch ein Freund von einer vernünftigen, soliden Ausbildung. Ja, also keine Ahnung, viele junge Mädchen finden ja gerade dieses Thema Influencer jetzt ganz toll, und da gibt's ja auch ganz erfolgreiche Frauen oder auch Männer, die das super machen. Aber da wäre ich jetzt schon froh, wenn meine Kinder beide erstmal auch eine vernünftige Ausbildung haben, im Sinne von, dass sie Schule gut abschließen und irgendwo nur eine Grundlage haben für den Beruf. Und dann einfach schauen, was sind meine wirklichen Talente und was macht mir Freude, und das sollen sie dann machen.
Sie kommen ja auch aus dem Personalbereich, und ich vermute, Sie sind zumindest bei der Einstellung höherrangiger Kräfte in Ihrem Unternehmen dabei. Was ist für Sie ein K.O.-Kriterium und worauf achten Sie besonders?
Also ich achte sehr darauf, dass diese Person tatsächlich in unsere Unternehmenskultur passt. Das muss ja gar nicht sein, dass es irgendwie falsch oder richtig oder so ist, sondern es muss zu uns einfach gut passen. Also irgendwas kann ja zum Beispiel bei uns nicht gut passen, was bei einem Chemiekonzern oder so super passen würde. Aber das ist so der Schlüssel, würde ich sagen, auf den ich als allererstes achte. Passt diese Person von seiner Persönlichkeit her in unsere Kultur?
Haben Sie besondere Tipps für Frauen oder sagen Sie, heute kann man das eigentlich gar nicht mehr so trennen?
Das würde ich sagen, kann man nicht so trennen. Als Frau neigt man so ein bisschen dazu, etwas zurückgenommener zu sein. Heißt, Frauen reden ja immer noch nicht so gerne da, was will ich eigentlich verdienen, oder kann ich das gut, was ich da mache? Also die sind dann eher immer so, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon bin, den nächsten Schritt zu gehen und so. Da sage ich immer, bitte habt Mut, ja. Also das würde ein Mann nicht so in Frage stellen, dass er der Richtige ist für die nächste Position. Das merkt man echt noch, da gibt es persönliche Unterschiede. Und da versuche ich den Frauen Mut zu machen, traut euch und steht auch dazu, dass ihr auch wert seid, ein Gehalt zu verdienen. Auch dafür müsst ihr euch nicht schämen. Und da so ein bisschen ja männlicher mit umzugehen, diese Themen auch zu besprechen und einzufordern auch.
Was Frauen ja auch viel weniger haben, sind Netzwerke. Wie wichtig war Netzwerken für Sie in Ihrer Karriere und wie sehen Sie das grundsätzlich?
Also Netzwerken finde ich persönlich extrem wichtig. Also ich bin mit Leidenschaft Netzwerkerin. Also ich habe da auch nicht so Schwierigkeiten, ehrlicherweise. Ich lerne schnell Leute kennen und bleibe auch mit vielen in Kontakt. Und wenn es nur mal locker ist, erinnert man sich doch aneinander, wenn irgendwas zu besprechen ist, und kann sich mal schnell kontaktieren. Ich halte das für extrem wichtig und da kann ich auch nur Mut machen, macht das. Also versucht, Kontakte zu schließen. Das müssen auch gar nicht immer irgendwelche Vereine oder Organisationen sein, sondern oft trifft man auch außerhalb des beruflichen Rahmens Leute, wo man sagt, ach Mensch, wäre eigentlich auch interessant, die mal in Kontakt zu behalten oder die mal im Blick zu behalten, weil sie mich einfach inspirieren. Und vielleicht ergibt sich mal was Berufliches draus, vielleicht aber auch nicht. Und ich denke, das ist in jeder Hinsicht nicht nur beruflich, sondern auch einfach für einen persönlich immer wieder ein Mehrwert und auch eine tolle Chance, sich mit anderen Leuten zu verbinden.
Jetzt aus meiner amerikanischen Sicht tun sich Deutsche mit dem Netzwerken und mit dem Beziehungsknüpfen etwas schwerer, also zumindest als die Amerikaner. Die sagen, ich fühle mich unwohl, ich kann keinen Smalltalk, das ist opportunistisch. Haben Sie da einen guten Tipp, wie einem das vielleicht leichter fallen kann?
Also ich glaube, wenn man einfach authentisch bleibt, das wäre da mein Stichwort zu dem Thema, authentisch sein, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Weil opportunistisch ist man immer dann, wenn man sich ein Stück weit verstellt, weil man irgendwas will oder irgendwas erreichen will, was jetzt vielleicht gar nicht so der Situation entsprechend ist. Und das meine ich nicht. Also ich habe nicht bei jedem Menschen, den ich kennenlerne, einen Hintergedanken, dass ich irgendwas von dem will, sondern ich sehe erstmal die Person und die Person an sich ist inspirierend und bereichernd. Und was er dann vielleicht noch mitbringt an irgendwelchen beruflichen Hintergründen, kann dann sich was daraus ergeben oder nicht. Ich glaube schon, von der Mentalität, da haben Sie total recht, sind die Amerikaner einfach offener und tun sich damit leichter, weil sie das in ihrer Kultur, privat und beruflich, glaube ich, einfach schon viel, viel offener und länger praktizieren. Wir denken dann immer so ein bisschen, na, ich will vielleicht auch nicht zu forsch sein oder zu verbindlich gleich hier werden, vielleicht mag das der andere nicht. Aber da würde ich immer Mut zusprechen und sagen, schau doch einfach, wenn es ein nettes Gespräch ist, was spricht jetzt dagegen, da nochmal anzutrüpfen? Also wenn einer das nicht will, dann wird er einem das schon signalisieren. Dann kann man ja darauf reagieren und muss ja auch niemanden bedrängen. Aber eine gewisse Offenheit kommt ja meistens sogar auch gut an bei dem Gegenüber.
Wie machen Sie das mit dem Netzwerken? Ich habe gesehen, Sie sind sehr stark auf Social Media unterwegs. Ist das so ein Netzwerkwerkzeug oder gehen Sie zu Veranstaltungen? Wie machen Sie das?
Genau, sowohl als auch. Ne? Also ich mache ja LinkedIn relativ intensiv. Ich mache jetzt Instagram zum Beispiel gar nicht so intensiv. Also ehrlicherweise müsste ich das viel mehr machen, aber das liegt mir irgendwie nicht so. Ich gehe aber auch sehr, sehr gerne auf Veranstaltungen, wenn sie für mich interessant erscheinen. Bin aber auch ehrlicherweise offen, wenn ich im Zug sitze und jemand sich interessanter irgendwie verhält gerade, dann komme ich durchaus auch mal ins Gespräch. Also bin da sehr offen. Einfach da, wo es sich ergibt, auch zu versuchen, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen.
Jetzt hatten Sie LinkedIn angesprochen. Machen Sie da Ihre Posts? Kommen die von Ihnen selbst oder haben Sie jemanden, der das für Sie erledigt?
Also wir haben ja eine PR-Abteilung auch, ne? Und das ist so eine Mischung, würde ich sagen. Dass man gewisse Themen mal bespricht, was könnte da interessant sein, auf welche Themen geht man, was ist strategisch gut für einen selbst und für die Firma, ist so eine Mischung. Aber es kommt nichts, was ich nicht gesehen habe oder was ich nicht auch nochmal überarbeitet habe oder irgendwie aus meiner Seele kommt, sagen wir es mal so.
Was hätten Sie da für Tipps auf Lager, was Social Media angeht? Worauf sollte man achten, wie sollte man sich darstellen?
Auch da wieder das Thema, was passt wirklich zu mir? Also ich glaube immer, man merkt sehr schnell, wenn jemand so eine Rolle einnehmen will, die er irgendwie vielleicht A nicht hat oder B auch nicht wirklich dahinter steht, was er da erzählt. Und das dann eben aus fremder Hand auch teilweise kommt. Und jemand da gar nichts mit zu tun hat, was da gepostet wird. Das ist so ein bisschen durchschaubar, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass das dann eher zu nicht so guten Reaktionen führt. Wenn aber jemand ehrlich dazu steht, Haltung zeigt, auch dahinter steht, was er da sagt und von sich gibt, dann würde ich immer sagen, kann man da eigentlich nicht so ganz viel falsch machen. Ja, absolut. Gibt ja viel her, ne? Wie sich jemand präsentiert und gibt und keine Ahnung, da findet man ja auch viel raus. Also wie ist jemand politisch unterwegs oder wie ist jemand religiös unterwegs? Also das sind ja alles so Fragestellungen, die darf man ja gar nicht stellen als Arbeitgeber, ne? Aber die sehe ich dann relativ schnell, wenn ich mir Social Media angucke.
Was ist da ein No-Go für Sie?
Alles, was mit Extremismus zu tun hat, finde ich persönlich sehr schwierig. Da wäre ich immer kritisch, wenn jemand in die eine oder andere Richtung extrem ist, finde ich es persönlich eher schwierig. Und das auch im privaten Bereich genauso, also oder im religiösen Bereich, wenn jemand ganz extrem religiös, egal jetzt in welcher Richtung ist, das finde ich immer eher mal dann zumindest zu hinterfragen, wo es herkommt oder wie jemand dazu steht oder wie jemand das lebt. Also es ist da zumindest so ein bisschen, finde ich, erstmal nochmal zu hinterfragen.
Wir hatten jetzt sehr viele Fragen. Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Dankeschön, Frau Dr. Wenzinger.
Danke, Frau Wenzinger.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.